Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Irgendwann hatten wir die Idee, um ja eigentlich mit dem Covid mitzuleben und eine Selbstisolation zu machen. Und das irgendwie speziell zu machen. Und dann haben wir gedacht, dass wir in die Natur gehen möchten und irgendwie auf ganz normalische Art eine Selbstisolation zu leben.
Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Herzlich willkommen zu einem Podcast mit mir, Aileen, aus dem Team Achilles Running und einer der weltbesten Trail-Athletinnen, Rachna de Batz. Die gebürtige Niederländerin lebt nun in Spanien, also naja, wenn sie nicht gerade die Welt bereist, mit Tochter, Mann und Hund. In diesem Podcast nimmt sie uns mit auf ihre Abenteuer auf der ganzen Welt. Wir beginnen mit ihrem Traum, professionelle Reiterin zu werden und arbeiten uns dann peu à peu durch ihre Erlebnisse auf der ganzen Welt. Wir reden über ihre Trailrunning-Anfänge, wie ihr Mann ihr zu ihrem ersten Sponsoring verholfen hat und wie es ist, mit Mann, Hund und einem Kleinkind durch die Welt zu reisen und überall an Trailrunning-Events teilzunehmen. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Rachna de Batz. Hallo Rachna, schöne Grüße nach Spanien. Wo bist du da genau?
Hallo Aileen, ich bin in der Nähe von Barcelona, in Mata de Pere. Das ist ein kleiner Dorf, nahe an den Bergen, wo ich täglich trainiere.
Das klingt sehr schön. Und man hört ja schon so ein bisschen deinen Dialekt. Ja. Deswegen, du kommst ja nicht aus Spanien. Und du kommst auch nicht aus Deutschland. Wo kommst du denn her?
Das stimmt. Ich komme aus den Niederlanden. Da bin ich aufgewachsen. Bis zum Ende der Highschool. Und ich bin aufgewachsen mit Reiten. Es gab ganz viele Pferde im Dorf, wo ich wohnte. Und als ich 6 war, ja, habe ich angefangen, die Ponys zu reiten und Pferden. Und ich ging dann immer mit meinem Fahrrad herum und ging von der einen Stelle nach der anderen Stelle. Und nach der Highschool habe ich dann entschlossen, mich professionell zu machen und bin nach Deutschland gegangen. Mhm. Soll ich weiter erzählen über meine Geschichte? Ja, wollt ihr mehr wissen?
Also du wolltest Reiterin werden.
Ja, das stimmt. Zeitpunkt. Ich bin nach Warendorf gegangen. Ich lebte in Niederstadt. Es ist nahe Hamburg. Und da habe ich die Berufsausbildung gemacht zur Reiterin, Springen und Dressurausbildung. Und dann habe ich einige Jahre gearbeitet in Deutschland, auch für Kasselmann und Schockermühle. Und mein Traum war, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Irgendwann merkte ich, dass das unmöglich ist, war für mich. Es ist ganz kompliziert und ganz nicht so einfach, als ich mir gedacht hatte. Und es sind nicht immer die besten Reiter, die ganz oben an der Spitze sind. Es sind häufig Menschen, die mehr Geld haben oder mehr Macht haben. Okay. Und irgendwann wurde ich dann weg von dem Reitsport.
Ja, lass mich da einmal kurz eingrätschen. Mhm. Also du hattest den großen Traum, professionelle Reiterin zu werden und zu den Olympischen Spielen zu kommen. Irgendwann hattest du die Einsicht, dass es nicht hinklappt. Was hat das denn in dir ausgelöst? Ich meine, du bist ja sogar extra nach Deutschland gegangen dafür.
Ja, es war für mich sehr schwer, weil ich bin auf 18, 90-jährigem Alter bin ich nach Deutschland gegangen. Und das war eine schwere Entscheidung in dem Alter. Und ich hatte eine gute Zeit, hatte ganz viel gelernt. Aber irgendwann, als ich dann entschlossen beschlossen habe, nicht weiterzugehen, bin ich in einen großen schwarzen Loch gefallen, so richtig, weil vom Kind her bin ich immer nur den Fokus gehabt auf dem Reiten. Also für mich war es nicht so wichtig, zum Restaurant oder zum Bar oder zum Disco zu gehen, oder meine Freunde waren auch nicht so wichtig. Für mich, was wichtig war, waren die Pferde. Und weiter in Deutschland auch. Mein Fokus war immer das Reiten. Und als das Reiten wegfiel, dann hatte ich gar nichts mehr. Auf einmal war es so, dass ich merkte, dass ich in meinem Leben gar nicht richtig was aufgebaut hatte, nur das Reiten. Mhm. Und das war in dem Moment, war ich schon in England, weil es gab noch einen Zwischenstepp-Pass. Als ich wusste, dass ich nicht nur mit dem Reiten weiter wollte, wollte ich studieren. Und ich dachte, dass es eine gute Möglichkeit war, um wieder nach Holland zurückzukehren. Ich bin dann auch da angenommen an der Universität in den Niederlanden. Aber in den Niederlanden macht man ganz vieles auf Englisch. Vielleicht ist das in Deutschland auch so. Und mein Englisch war überhaupt nicht so richtig gut. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich ein paar Monate nach England gehen, um mein Englisch wieder aufzufrischen und zu verbessern. Bin ich nach England gegangen, habe ich dort für eine Frau gearbeitet, die 3 Pferde, Elitenpferde hatte. Und ich habe ihre Pferde trainiert. Und sie war so, so begeistert, dass sie wollte nicht, dass ich nach Holland zurückgehe.
Bleib hier!
Ja, das war wirklich so. Und dann haben wir einen Deal gemacht und sie meinte, du kannst ja auch hier studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche, eine Stelle zu bekommen an der Universität in Birmingham. Und wenn das klappt, bleibe ich hier. Und so nicht, dann gehe ich nach Holland.
Pragmatisch, ja.
Ja, und ich dachte, dass ich nicht angenommen werden würde, aber das war schon so. Und dann bin ich dort geblieben und habe dort studiert. Und dann war es halb-halb. Ich habe gearbeitet, ich habe ihre Pferde trainiert, ich habe ihr geholfen, selber ihre Pferde zu trainieren, weil das war mein Ziel, sodass ich nachher auch wieder meinen Weg gehen konnte. Und das hat auch geklappt. Ich bin immer noch in Kontakt mit ihr. Und dann bin ich, das dritte Jahr war ein Erasmus-Jahr. Das habe ich in Spanien gemacht. Und das war mein erster Kontakt mit Spanien, so richtig. Ich habe ein Jahr in Valencia gelebt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ganze Kultur, die ganzen Leute. Es war alles sehr angenehm. Sowieso Erasmus und ein Erasmus-Jahr ist sehr locker und das hilft natürlich auch. Aber für mich war das deutlich, dass ich nach dem Studium nach Spanien wollte. Auch okay. Weil ich dachte, dass ich hier ein richtig neues Leben anfangen konnte. Weil hier kannte ich niemanden in der Pferdenwelt. Und für mich war das eine Möglichkeit, von Zero anzufangen.
Ja, so ein Neustart.
Ja, ein Neustart zu machen.
Ja. Ja. Was hast du denn studiert, wenn ich mal fragen darf?
Philologie. Ich wollte was anderes studieren, aber als ich dann in England angenommen wurde, dann dachte ich, lasse ich mir das nicht zu schwer machen. Und dann habe ich Philologie studiert mit Spanisch und Deutsch.
Mhm. Was wolltest du werden dann beruflich?
Es war eigentlich so, dass ich einfach ein Studium haben wollte und ich wusste nicht so genau, was ich damit machen wollte. Irgendwie vielleicht traduzieren oder einen Brand repräsentieren, internationales Betrieb, irgendwie sowas. Aber das hatte ich nicht so richtig, richtig in Gedanken. Ich denke, dass wenn man an der Uni studiert, dass das Wichtigste eigentlich ist, die ganze Bildung. Der Art, wie man gezeichnet ist zu denken, strukturiertes Denken. Und ich glaube, dass es das eigentlich das Wichtigste ist. Und es ist nicht unbedingt wichtig, was man studiert, weil was man lernt, ist das strukturiertes Denken, glaube ich. Und bin auch sehr zufrieden, dass ich das studiert habe. Und ich bin dann nach Spanien gegangen dann hatte mein vorheriger Arbeitgeber hatte mir einen Job angeboten, um seinen Betrieb zu repräsentieren. Das ist Metall einkaufen und verkaufen, und ich habe dann die ganzen spanischen Kontakte geführt, und das passte dann erstmal richtig gut, weil ich konnte von zu Hause arbeiten und mein Leben Langsam anfangen in Spanien.
Was hat dich denn an Spanien so fasziniert, dass du sagtest, ich möchte unbedingt nach Spanien gehen?
Ich glaube, die Kultur, das Klima und einfach das Lockere. Menschen sind etwas einfacher und sie sagen auch immer, mañana, morgen können wir das machen. Und es ist, manchmal ist es auch ein bisschen ärgerlich, weil man denkt, nein, nicht morgen, heute möchte ich das gerne machen. Aber es hat auch ganz viele Vorteile. Es ist ganz angenehm. Es ist, ich glaube, dass die Leute etwas mehr genießen als im richtig westlichen Welt. In den Niederlanden, Deutschland, England sind wir immer sehr dabei, zu promovieren, Arbeit zu verbessern, Geld zu verdienen, und wir vergessen manchmal zu leben und zu genießen. Ja. Und das können spanische Menschen etwas besser, denke ich. Und das hat mir gefallen.
Schön. Wann kam denn bei dir das Laufen hinzu?
Als ich hier dann angekommen bin, habe ich mich mit meinem Freund, ich hatte in Valencia einen Jungen kennengelernt, und wir haben zusammen ein Appartement gemietet in einem Dorf, weil er wusste, dass ich gerne in einem Dorf wohnte und nicht in der City. Und es war so, dass das Dorf am Fluss war, direkt am Fluss. Es war ganz niedlich, aber es ist ganz niedlich. Und 1000 Einwohner, es lag am Bergen, es lag eine halbe Stunde vom Meer, und es gab auf 10 Kilometer eine Stadt. So, man hatte eigentlich alles, so ein bisschen von alles. Und ich wusste nicht so richtig, was ich wollte, und habe dann einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Ich spreche jetzt vom Sport. Ich hatte natürlich ganz viele Jahre ganz physisch gearbeitet, ganz viel körperlich gearbeitet. Und ich brauchte irgendwie müde zu sein, und ich musste einen Sport machen. Ich konnte nicht ohne. Und ja, dann irgendwann bin ich mit dem Fahrrad. Ich habe alles ausprobiert, und dann habe ich angefangen zu laufen. Und Laufen war das Letzte, was ich ausprobiert habe, weil es war irgendwas, wovon ich dachte, dass ich das nicht konnte.
Warum?
Als ich geritten bin, war es eigentlich immer so, dass es ein Sport ist, der mir gefallen hat. Aber als ich so viel so körperlich gearbeitet habe, konnte ich nicht laufen. Ich denke mal, weil ich einfach zu müde war. Und ich konnte nicht weiter als 100 Meter laufen. Dann war ich einfach, das ging nicht mit meinem Körper. Und als ich dann angefangen habe zu laufen, merkte ich, dass es schon irgendwas ist, was man lernen kann, und nicht irgendwas, womit man geboren wird. Das ist, was ich dachte. Ich dachte, es gibt Menschen, die laufen können, und Menschen, die nicht laufen können. Und ich merkte, dass man das dann echt lernen kann. Und ich bin einfach angefangen, 2 Kilometer, 3 bis zum nächsten Dorf. Das war 4 Kilometer bis zum nächsten Dorf wieder zurück. Und dann gab es der Start auf 10 Kilometer, 10 und ein bisschen mehr hin und zurück war ein halber Marathon. Und als ich das konnte, es war richtig, richtig flach. Dann bin ich immer auch ein bisschen in den Bergen hochgelaufen über Fahrzeugwegen, weil ich wusste nicht, dass Trailrunning, dass es das gab überhaupt. Und irgendwann bin ich dann dort gelaufen und rannte ich runter und kam ein Fahrzeug vorbei. Sie grüßten mich, und im Dorf waren sie dann da auf dem Platz und fragten mich, ob ich am nächsten Tag an einem Wettkampf teilnehmen würde. Und der Wettkampf war ein Trailrun von 23 Kilometer mit 1200-300 positiven Höhenunterschied.
Höhenmeter, ja.
Höhenmeter, ja. Und ich dachte, na, wenn ich 21 Kilometer auf dem flachen Boden laufen kann, kann ich bestimmt auch 23 Kilometer in den Bergen laufen. Es ist ja nicht nur Laufen, es gibt auch Momente, dass man zu Fuß geht und hochklettert. Und es war ein bisschen optimistisch, aber ich habe dann den Lauf beendet, hatte auch noch einen Becher, den letzten Becher, den man gewinnen konnte, und war sehr zufrieden, mein Körper war richtig, ich war mit Muskelkater, und ich konnte 2 Monate nicht richtig laufen, weil ich mich richtig, richtig erholen musste, weil ich hatte sowas noch nie gemacht, aber ich war total überzeugt, dass der Sport war, den ich machen wollte. Und dann, als ich mich erholt hatte, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu trainieren. Nicht so richtig professionell, weil ich wollte ja nach der Erfahrung mit den Pferden keinen Wettkampf mehr machen, weil ich wollte weg von dem rivalistischen Sport. Ich wollte einfach genießen, und mit dem Trail-Running war es so, dass man, für mich war es irgendwie etwas Soziales, weil zuerst rannte man, es war einfach laufen. Und nachher gab es dann immer den Moment, dass man zusammen mit den ganzen Läufern zusammensaß und das Ganze nochmal durchsprechen konnte und einfach zusammen ein Bier trinken. Und das für mich war das, sehr, 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 sehr nett, sehr angenehm. Und es war aber so, dass ich bald anfing zu gewinnen. Und ich will immer das Beste aus mir holen. Das ist in meiner Natur, denke ich mal. Und ich bin immer einen Schritt weitergegangen, immer längere Wettkämpfe und immer, ich habe mich immer wieder
selber herausgefordert, ne?
Ja, herausgefordert, und wurde dann auch immer mehr professionell, fing an, mit einem Trainer zu trainieren. Im zweiten Jahr bin ich in den katalanischen Team aufgenommen. Ich gewann praktisch gesehen jeden Wettkampf und auf lokalen, regionalen und nachher nationalen Niveau. Ja, dann bin ich weitergewachsen. Irgendwann war ich dann, habe ich meine Tochter erwartet. Es war ein Moment für mich, dass ich eine Pause gemacht habe. Sie ist jetzt 6 Jahre alt.
Darf ich noch mal kurz eingrätschen da? Du sagtest gerade, du hast auf regionaler, nationaler Ebene alles gewonnen. Was hat das mit dir selber gemacht? Also du hast plötzlich einen ganz anderen Sport gefunden, von dem du vorher noch nicht mal gedacht hattest, dass du den machen kannst. Und plötzlich gewinnst du überall.
Ja, das war für mich irgendwie ganz natürlich. Es war eigentlich so, dass ich nicht unbedingt gewinnen wollte. Ich wollte einfach das Beste aus mir holen. Für mich den besten Wettkampf laufen. Ob ich erste, zweite oder dritte, es war mir nicht so wichtig. Aber es war so, dass ich gewinnen konnte. Und wenn ich sah, dass ich gewinnen konnte, dann wollte ich auch gewinnen. Weil ich lasse nicht irgendjemanden gewinnen, wenn ich das machen kann. Und es war eigentlich so, es war ein Spiel. Und so gesagt, ich hatte keine Träume. Ich wollte nicht international werden. Es ging einfach so, wie es ging. Und ich war zufrieden damit. Dann ist meine Tochter geboren. Und dann hatte ich auf einmal ganz, ganz wenig Zeit zum Trainieren. Und da habe ich angefangen, ganz kurze Sessionen zu trainieren. Und ich merkte dabei, dass ich plötzlich einen Step nach oben machte und vom nationalen Level zum internationalen Level aufstieg. Und ich trainierte häufig zweimal am Tag. Zweimal zwischen 35 und 50 Minuten. Ganz kurze Session, aber sehr effektiv mit sehr viel Intensität. Ja, dann habe ich kurz danach den ersten Weltbecher der Sky Running Series Wettkampf gewonnen. Das war für mich ein Gewahrwording. Es war, die ganzen Leute, die ich immer admiriert habe, plötzlich
bewundert.
War ich bewundert, plötzlich war ich einer von ihnen. Ich war ganz oben, und das war auch eine Motivation, weil ich merkte, dass ich vielleicht mit den Pferden nicht dort das Bereich erreicht habe, was ich erreichen wollte, aber dass ich das mit dem Laufen schon erreichen konnte. Und dann habe ich ein ganz professionelles Team kreiert. Und da haben wir mit dem Psycholog, mit dem Diätisten,
Physiotherapeut
und den Trainer haben wir richtig gut zusammengearbeitet. Und bis ich dann in 2017 schon den europäischen Meisterschaften gewonnen habe und den Serien, und wurde ich auch schnell Schuh-Weltmeisterin. Das sind Wettkämpfe auf kürzere Abstände von mehr oder weniger 10 Kilometer, ganz schnelle Wettkämpfe. Und am nächsten In dem nächsten Jahr bin ich dann Weltmeisterin 3 gewonnen auf 85 Kilometer. Und im gleichen Jahr habe ich dann auch den Weltmeisterschaften Skyrunning gewonnen in Schottland.
Wow.
Und, ja. Und das, ja, das war für mich ein Moment, das ist in dem Trailsport das Beste, denke ich, was man erreichen kann. Mhm. Und dann habe ich angefangen, längere Abstände zu trainieren. Habe ich CCC von Ultra Trail du Mont Blanc gewonnen, 2019. Und andere längere, über 100 Kilometer Wettkämpfe auch gewonnen. Marathon des Sables war eine Herausforderung, die ich gerne machen wollte und war sehr. Ich dachte nicht, dass ich das gewinnen konnte, weil es sind immer Männer und Frauen von Marokko, die gewinnen. Und ich habe dann gewonnen. Das war für mich irgendwas unerwartet. Und dann haben wir mit meinem Mann Rolling Mountains kreiert und sind auf Weltreise gegangen.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde tatsächlich gerne noch ein paar Fragen stellen zu der Zeit davor. Mhm. Hast du da noch parallel gearbeitet, nachdem du so professionell trainiert hast auch? Oder?
Ja, ich hatte eigentlich ganz viel Glück, weil ich habe immer noch für den Metallbetrieb gearbeitet, in den ersten Jahren, eigentlich bis zum Geburt meiner Tochter. Und danach habe ich noch welche Sachen gemacht, aber wie gesagt, es war irgendwann vielleicht in der Woche waren es vielleicht 5 oder 6 Stunden. Ich konnte mich auf das Trainieren konzentrieren total mehr. Und es gab dann einen Moment, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht nur ein bisschen für den Betrieb arbeiten, weil ich spüre, dass ich nicht richtig gut arbeiten kann. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt trainiere ich nur und ich könnte es immer noch machen, aber ich brauche es nicht und ich bin jetzt nur professionell mit dem Sport. Ja, eigentlich, das war eigentlich so, dass mit Meryl sind wir zusammengewachsen, glaube ich, weil als meine Tochter geboren wurde, sie war noch sehr klein, dann ist mein Mann als Ambassador angenommen für Meryl. Es war nur Kleidung und es war ein ganz einfacher Sponsoring. Und irgendwann, ich war dann auch da einfach und irgendwann meinte er, braucht ihr nicht auch ein Mädchen, eine
Frau?
Ja,
ich habe da jemanden.
Ja, so. Das war so. Und dann meinte er, ja, stimmt, wir haben überhaupt keine Frau und wir können was machen. Und dann so bin ich einfach angefangen, mit Meryl zu arbeiten. Und jedes Jahr ist das Kontakt und das Sponsorship besser geworden. Und und es war auch Meryl, dank Meryl, dass ich professionell als Athlet
arbeiten konnte.
Ja.
Hat es dir denn so ein bisschen Angst gemacht, also mit Kind zu sagen, okay, ich setze jetzt voll auf Profiläuferin, ich mache das jetzt komplett hauptberuflich.
Ja, keine Angst. Ich denke, dass ich in meinem Leben gelernt habe, keine Angst zu haben.
Okay.
Das ist sehr wichtig, auch beim Ultralaufen, weil ich denke, dass es immer Angst ist, was Leute davon halt, irgendwas zu erreichen im Leben. Und als meine Tochter geboren wurde, dann haben wir schon gesagt, okay, wir würden gerne weiter trainieren. Mein Mann ist auch Laufer und wir wollten beide weiter trainieren und so gut wie möglich sein in unserem Sport. Aber wir wollten alles mit unserer Tochter zusammen machen. Also wir sind immer zusammen zu den ganzen Wettkämpfen abgereist und so möglich auch mit unserem Hund. Und das war irgendwas, was die ganzen Menschen sehr bewunderte in uns, weil die meinten, wie könnt ihr beide gewinnen oder auf dem Podium stehen und ihr seid hier mit dem Baby, ihr seid hier mit dem Hund. Wie macht ihr das?
Ja, wie macht
und
ihr
wo
das?
Und wo bleibt sie?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja. Wo ist das Kind?
Ja, ja. Und es ist so, dass wir häufig nach Grecien, nach ganz viele verschiedene Länder, nach China abgereist sind mit unserer Tochter. Mit 2 Jahren hat sie eine Weltreise gemacht. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir mit ihr machen würden während des Wettkampfs.
Okay.
Es war aber so, dass wir immer, es gab immer irgendjemanden, den wir vertrauen konnten, bei ihr bleiben konnte. Und normalerweise ist es auch immer so, dass sie den ganzen Wettkampf mitfährt zu den verschiedenen Punkten und wir sehen ja, sie dann, ja, wie es ihr geht, und sie ist dann auch glücklich, um uns dort zu sehen. Und ja, es ist immer, immer haben wir irgendwie einen Weg gefunden. Ja.
Aber dann bringst du auch sehr viel Vertrauen den Menschen gegenüber, wenn du sagst, ja, hier ist mein Kind, ich gehe mal laufen.
Ja, es ist natürlich nicht so, dass wir das gemacht haben. Wir machen immer vorher Kontakt, wir sprechen mit den Organisatoren, dass es jemand ist, dem wir vertrauen können, weil ich würde niemals einen Wettkampf laufen können und mit den Gedanken, wo ist mein Kind? Ist es richtig jemand, der oder die für sie sorgen kann? Ja. Man kann das häufig auf den ersten Blick schon sehen in den Personen. Aber es ist immer so, dass eine Person, die wir, wenn wir eine Person nicht vorher kannten, dass eine andere Person, die diese Person schon sehr gut kennt. Und damit wissen wir, dass das dann eine Person ist, auf den wir vertrauen können.
Und eure Tochter hat das alles so mitgemacht? Da gab es nie Probleme?
Nein, sie hat das, ja, sie ist immer vom kleines Kind hat sie sich daran gewöhnt.
Und,
ja, schön. Sie ist ganz einfach mit Erwachsenen, auch mit anderen Kindern. Sie kann mit allen Kindern von allen möglichen Eltern spielen. Ja, ich denke mal, sie ist sehr, sehr erwachsen als Kind und passt sich sehr einfach an verschiedene Situationen. Ja.
Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu diesem Rolling Mountains Project. Mhm. Vielleicht kannst du schon mal erstmal grob erklären, was ist das überhaupt? Was zeichnet das da aus?
Ja.
Und wie kam dir auf die Idee vor allem auch?
Es war eigentlich so, dass die ganzen Leute fragten uns dann immer, wie macht ihr das? Mhm. Und ich wollte gerne einen Weg finden, um zu zeigen, wie wir das machen. Und dann hatte ich die Idee, um ein Projekt aufzusetzen mit verschiedenen Herausforderungen, eine Familienherausforderung. Ich würde gerne zu den ganzen, den allen Kontinenten der Welt abreisen und dort einen Ultra laufen. Und die wollten das gerne filmen, auf ganz natürliche Weise. Damit mussten wir mit einem Kameramann unterwegs sein. Mhm. Und der immer filmen dürfte, wenn er möchte.
Ja.
So wie ein, ja, wie eine Person, die man nicht sieht, aber immer da ist und filmt. Und wenn man heult oder lacht oder was es auch ist, er hat immer gefilmt. Ja, und ich wollte gerne zu den allen Kontinenten, um auch die ganze Natur zu filmen und für andere Leute, die vielleicht nicht so viel reisen, zu zeigen, wie schön unsere Welt ist und dass wir gut für unseren Planet sorgen müssen, damit sie behalten bleibt und unsere Kinder und Kleinkinder sie auch noch genießen können.
Ja. Und dann ging es los. Im Dezember 2019 seid ihr dann losgestartet. Wo ging es denn als erstes hin?
Wir sind nach Asien abgereist, zuerst nach Nepal, wo wir dann zum Everest Base Camp einen Trekking machen wollten. Das war eine Familienherausforderung, sehr schwer für Ona, für Pere, weil er Ona sehr viel getragen hat, ich nicht zu viel in dem Aufstieg. Es war sehr, sehr schön. Wir haben ganz viel laufen können auf Höhe und wir sind dann immer hoch und höher gestiegen, bis wir auf 5100 Meter waren. Dort haben wir geschlafen. Dann gab es noch einen Tag zum Everest Base Camp. Es hat geschneit, der Wind war sehr, sehr stark. Und Ona, also wir waren da bei minus 20.
Okay, kalt.
Ja. Ona hatte keine Probleme mit der Höhe, aber es war sehr, sehr kalt für so ein kleines Kind. Und sie wollte immer weiter. Wir hatten schon einen sehr kalten Tag gehabt vorher. Und weil sie wollte gerne den Yeti sehen. Und sie wollte weiter und weiter und nicht aufgeben. Und dann irgendwann, da waren wir fast da. Ich denke mal, dass wir 500 Meter vor dem Everest Base Camp waren. Meinte sie, man geht ganz langsam in dem Moment. Da meinte sie, Papa, Mama, es ist mir zu kalt. Ich möchte nicht mehr. in dem Moment sind wir umgedreht und dann hatte ich ein Geschenk von den Yetis für Anna irgendwie in den Schnee versteckt. Sie hat es dann gefunden und war sehr froh. Und ja, sie hatte dann nicht den Yetis mit ihren Augen gesehen, aber den Yetis hatten ein Geschenk für sie hintergelassen. Und dann sind wir wieder zurückgegangen zu dem Camp und haben noch ein paar Tage, sind wir langsam wieder nach unten gelaufen. Und es war sehr schön, der Hund war auch mit. Es gab ganz viele Nachrichten von Leuten, die uns gefragt haben, aber den Hund, der macht bestimmt ganz viele Bollen und wenn der schneit, mit den Pfoten, wie macht ihr das? Ja. Das ist bestimmt ein Problem und ihr könnt das nicht machen. Und der Hund, der hatte den besten Zeit seines Lebens. Der hatte überhaupt kein Problem mit der Höhe, was ich schon gedacht hatte. Der läuft, der rumrannt und er merkte das überhaupt nicht und er liebt den Schnee. Er war immer draußen und wir mussten immer sagen, Wiener, komm rein, weil er hat es einfach geliebt. Und das ist schön. Und dann sind wir nach Hongkong geflogen, haben dort Hongkong 100 Kilometer den Wettkampf gelaufen. Da merkten wir schon, dass als persönliche Herausforderung sehr, sehr schwer war zu reisen mit dem Kind. Es war häufig so, dass wir am Nachmittag noch nicht wussten, wo wir schlafen würden. Und es gab immer einen Stress, womit wir leben mussten. Und was essen wir? Was können wir essen? Wo schlafen wir? Wo trainieren wir? Es gab ganz viele Faktoren, die uns den Wettkampfvorbereitung sehr, sehr schwer machten. Und Pierre ist dann nicht gefinisht. Ich bin Dritte geworden. Für mich war das eine Enttäuschung. Okay. Ja, ich war körperlich sehr stark, aber ich war mental nicht stark genug und ich hatte keinen Drive, um alles zu geben. Ich wollte einfach abschalten, genießen und nicht zu viel Druck auf mich setzen. Und ja, da merkten wir schon, dass es nicht so einfach sein würde. Aber es war eine ganz gute Erfahrung. Und dann sind wir nach Südamerika geflogen, nach Argentinien. Und habe eine Herausforderung war halb Familie, halb persönlich auch, weil wir sind auf den Aconcagua, den höchsten Berg von Amerika, hochgeklettert. Ja. Zuerst haben wir akklimatisiert mit Ona. Das war sehr schön, weil Ona hat dann auch auf 4700 Meter geschlafen, ein paar Nächten. Sie passt sich sehr gut an Höhe an. Und wir konnten auch verschiedene Spitzen erreichen von dem Zelt. Wir hatten Freunde mit uns, die für sie gesorgt haben, damit wir das alles zusammen machen konnten. Sie hatten eine Tochter und Ona und Fran, ihre Tochter, haben gespielt. Und ja, dann war es Zeit, zu dem nationalen Park zu gehen. Ona durfte nicht rein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden das Ganze gerne in 3 Tagen machen, damit sie nur 3 Tage ohne uns ist, mit der Familie. Und das hat geklappt, nur dass ich sehr schwach war. Ich war sehr müde vom Akklimatisieren. Ich hatte nicht genug ausgeruht, denke ich mal. Und nach dem ersten Tag hatte ich auch eine Magengrippe oder irgendwas, ein Virus. Und ich fühlte mich krank. Ja. Ich bin dann zum Bett gegangen, bin aufgewacht am nächsten Tag und innerlich dachte ich, ich kann nicht hoch, ich kann es einfach nicht, weil ich bin nicht in der Lage, jetzt mit dem großen Bag, dem Rucksack hochzugehen. Ja. Und man muss einen medischen Check tun in dem Kampf, um sicherzustellen, dass man mit der Höhe klarkommt. Ja. Und sind wir da hingegangen und dann habe ich gesagt, ich wollte wieder zurück nach meiner Tochter. Und wenn ich okay bin mit der Höhe, dann gehen wir hoch und sonst müssen wir einfach warten. Und dann war es so, dass ich mit der Höhe war ich perfekt und wusste ich, dass es ein Virus war und das hatte nichts mit Höhenproblemen zu tun. Sind wir hochgegangen. Es war ein sehr schwerer Tag. Ich bin niemals so langsam gelaufen und Schritt für Schritt bin ich dann irgendwann angekommen. Sie haben für mich gekocht. Ich brauchte nur mich hinlegen bis zum nächsten Tag. Und der nächste Tag sollten wir dann zu der Spitze und auch wieder herunter. Ja. Ein großer Bad. Und ich hatte mich dann über Nacht erholt, ein bisschen, fühlte mich in der Lage, hochzugehen. Mhm. Ich habe nur die ganze Energie, meine ganzen Kraft, mental, körperlich in dem Aufstieg gepackt. Ja. Ja. Und als ich dann oben war, dann war ich irgendwie...
Alles vorbei.
War alles vorbei. Und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bevor wir wieder unten zu dem ersten Kampf waren, weil ich konnte nicht nach unten abwärts laufen. Ja. Ich bin dann immer wieder hingefallen und ich konnte einfach nicht mehr. Und ich bin dann irgendwie angekommen und dann war es wieder ein Moment, wo ich immer wieder denke, der Körper ist so wunderlich, weil ich bin dann einfach, ich habe eine Pause gemacht, zwei Stunden, habe Kartoffelpüree gegessen und nach zwei Stunden konnte ich wieder aufstehen, konnte ich sogar wieder mit der Rucksack nach unten laufen. Okay. Und das ist einfach, denke ich mal, mentale Kraft und auch der Körper, der sich dann irgendwie wieder etwas erholt hat. Ja.
Hast du da irgendwie so Taktiken oder sowas, wie du dich selber wieder motivierst mental und dich da irgendwie so durchboxt?
Ich denke, dass es irgendwie, dass es natürlich ist in mir, dass ich, ich möchte mich immer übertreffen und immer, ich mache es mir immer schwer im Leben. Das ist irgendwas, was ich immer gemacht habe, als Kind schon. Und ich denke mal, das ist eine Befriedigung, wenn man irgendwas tun kann, wovon du dachtest, dass du das vielleicht irgendwie nicht machen konntest. Und das habe ich immer so gemacht. Menschen sagen, dass ich mental sehr stark bin. Und das ist bestimmt auch so. Ich denke, man kann das sehr gut trainieren. Ich arbeite auch mit einem Psycholog zusammen, weil es gibt immer wieder Momente, wo man schwächer wird und man wieder Sachen wieder aufrichten muss oder wieder daran arbeiten muss. Aber es ist auch zu Teil, es gibt Leute, die mental stärker sind als andere Leute, denke ich mal. Und ich habe den Glück, um mental sehr viel Kraft zu haben.
Das klingt auch danach. So eine schöne Eigenschaft, finde ich. Ja. Also wenn man schon sich so eine mentale Stärke damit bringt.
Ja, manchmal denke ich, es ist einfacher, wenn man sich nicht zu sehr herausfordert und zufrieden ist mit normale Sachen.
Ja, kenne ich.
Ich mache es mir immer so schwer und dann denke ich, warum machst du das denn?
Ja, es gibt manche Leute, da zähle ich auch zu, die sich irgendwie, warum auch immer, immer so ein bisschen den schweren Weg suchen. Man könnte es einfach haben, man könnte mit einfachen Sachen sehr zufrieden sein und manchmal schaue ich auf diese Leute auch so ein bisschen mit Neid. Also ich denke so, oh ja, aber du ganz anders als ich, aber wir suchen dann trotzdem immer wieder die Herausforderung, den nächsten Schritt. Wo ist die Grenze?
Ja, genau. Ja, Abenteuer. Ja. Und dann haben wir dort einen Wettkampf gelaufen. Es war ein Wettkampf von 55 Kilometer, glaube ich. Da mussten wir mit Helme laufen, weil es gab ganz viele Rutschblocken. Oh. Und es war ein sehr extrem technischer Wettkampf. Habe ich gewonnen, war sehr zufrieden. Und Birre ist Zweiter geworden. Das war auch eine gute Leistung, denke ich mal. Dann sind wir nach oben gereist. Wir wollten nach Bolivia. Dort haben wir noch ein weiteres Wettkampf gelaufen, weil wir konnten. Und weil in Europa war das Coronavirus schon gewesen. Und wir wussten, dass es wahrscheinlich auch zu uns kommen würde. Und es gab die Möglichkeit, noch Wettkämpfe zu laufen. Und dann haben wir das auch gemacht. Da haben wir einen Wettkampf auf, ich glaube, der gemittelte Höhe war 5300 Meter. Das war sehr hoch. Sind wir gelaufen. In den vorherigen Wochen dachte ich, ich werde bestimmt letzte Frau, weil ich kann überhaupt nicht schnell laufen in dieser Höhe. Und wir waren aber schon einige Wochen vorher da, haben akklimatisiert und ich habe dann gewonnen. Und Bera hat sogar ein neues Rekord auf dem Wettkampf ja, gelaufen. Ja. Und ja, das war ein Extra. Und dann wollten wir eigentlich noch nach Peru. Peru hatte schon ganz viele Corona-Fälle. Und dann irgendwann spürte ich, dass die ganze Grenze geschlossen werden würde. Mhm. Und es war dann auch so. Und als ich das spürte, habe ich das dann auch geäußert. Und dann, dann haben wir beschlossen, so schnell wie möglich zum nächsten Kontinent zu fliegen. Und dann haben wir gedacht, am besten fliegen wir gleich nach Costa Rica, so möglich. Und es hat eigentlich zwei Vorteile. Dann waren wir wieder auf einem anderen Kontinent, da wir die Amerikas in drei aufgeteilt hatten. Und Costa Rica ist auch ein Land, wo wir schon eine Zeit durchgebracht hatten und wir wussten, dass es ein sicheres Land ist. Wir kannten auch Menschen dort und ja, und dann haben wir gleich gebucht. Ich glaube, zwei Tage später sind wir nach Costa Rica geflogen und am gleichen Nacht, also Oha. Drei Stunden später, wurden die Grenzen geschlossen, tatsächlich. Ja, das war sehr schockierend, weil wir, ja, wir hatten richtig gehandelt, aber wir hätten nicht länger warten können. Und dann waren wir in Costa Rica, hatte nicht so richtig einen Plan. Wir wussten nicht, was passieren sollte. Wir dachten uns schon, dass wir einige Zeit in Costa Rica bleiben würden. Und es war auch so. Und zuerst, wir wussten, dass wir kein Rennen laufen konnten, weil das Rennen, das wir laufen wollten, war schon annulliert. Und dann hatten wir gedacht zuerst, dass wir vielleicht irgendwas mit der Familie machen können und irgendwie eine Herausforderung für uns irgendwie aufstellen konnten und waren dann damit beschäftigt. Und es gab ganz wenige Leute, die Covid hatten. Ich glaube 8, als wir nach Costa Rica geflogen waren. Aber wir wussten, dass die Situation in Europa schon ziemlich schlecht war. Die Leute konnten schon nicht mehr auf die Straßen gehen und wir waren noch frei. Aber wir wussten, dass es bald Beschränkungen geben würde und dass es eigentlich keine Zeit war, um von den einen Stelle zu anderen Stellen sich bewegen zu können. Ich weiß nicht, wie man. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir alles nicht machen. Wir sollten irgendwas anderes machen im Kontinent. Wir hatten eine Kamera mit uns und wir wollten ein Video filmen. Und dann irgendwann hatten wir die Idee, um ja eigentlich mit dem Covid mitzuleben und eine Selbstisolation zu machen und das irgendwie speziell zu machen. Und dann haben wir gedacht, dass wir in die Natur gehen möchten und irgendwie auf ganz normalische Art eine Selbstisolation zu leben, zu erfahren und haben eine Stelle gesucht. Zuerst hatten wir ein Auto, haben nach eine Stelle gesucht, wo keine Menschen wohnen. Es war nicht so einfach, weil es gibt immer überall Menschen irgendwie. Und dann sind wir mit einem Boot abgefahren, mit einer Provision für 3 Wochen und einige Sachen wie zum Beispiel ein Messer, ein großes Messer, 2 Zelten und das hatten wir noch mehr, eine Plastikzeile. Weil es regnet ja immer jeden Tag in Costa Rica und sind wir abgefahren mit dem Boot und haben wir einfach gesucht, wo wir irgendwie verbleiben konnten, wo keine Menschen waren, sind dann irgendwann abgesprungen mit den Sachen, die wir hatten und haben die Zelten aufgestellt, ein Dach gemacht mit Bamboo. Und haben angefangen, ja, eigentlich uns zu vorbereiten. Wir hatten keine Elektrizität, wir hatten kein, wir konnten nicht unsere Telefone, hatten nur 12 Stunden und danach würden wir einfach.
Hat euch das Angst gemacht?
Ja. Alleine dort sein. Ich hatte meine Eltern vorher schon gesagt, was wir machen würden. Und es war ein Abenteuer. Und ja, meine Eltern wussten, dass sie in den nächsten 3 Wochen nichts von mir hören sollten, wahrscheinlich. Ja, das war eigentlich, wir waren eigentlich ganz ruhig. Wir hatten schon natürlich schon viel gereist und man ist immer wieder mal schwierig zu erreichen. Und die Menschen, die meisten Leute wussten das schon. Und wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass man nicht immer erreichbar ist, so wie man zu Hause ist.
Huch, nein, das ist kein Fehler. Rachna hatte so viel zu berichten, dass wir beschlossen haben, den Podcast in 2 Teile zu teilen. Also freut euch schon auf nächste Woche, wenn wir mit Rachnas Erzählungen weiter durch die Welt reisen. Wenn ihr jetzt richtig krass Bock auf weitere Podcasts habt, dann möchte ich euch einen Podcast von unseren KollegInnen vorstellen. Nur mal so zum Wissen ist ein Insider-Talk aus der Pharma- und Apothekenbranche. Findet ihr natürlich bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Also das Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running. Eure Eileen aus dem Team Achilles Running.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.